Hörbar. Wissen rund um Ventiltechnik für unterwegs und zwischendrin. Mein Name ist Jean-Samuel Lin von Götze KG. Heute zu Gast, per Teams zugeschaltet, Luca Hillebrand vom Unternehmen Rejoule, ein Startup in der Wasserstofftechnologie. Herzlich willkommen an der Hörbar, Herr Hillebrand.
Guten Morgen, Herr Lin. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Bevor wir auf verschiedene Themen rund um Ihr Produkt, rund um das Unternehmen und die potenziellen Märkte zu sprechen kommen, stellen Sie sich als Person und das Unternehmen kurz vor, bitte.
Sehr gern. Genau, Luca Hillebrand, einer der beiden Mitgründer der Firma Rejoule GmbH. Rejoule ergibt sich aus dem Namen Renewable und Joule. Joule im Endeffekt nur ein bisschen anders geschrieben, erklärt dann auch in dem Umfang so ein bisschen, was wir machen, worauf wir hinaus möchten. Im Februar 2022 gestartet, beschäftigen wir uns seitdem leidenschaftlich mit der Entwicklung einer Wasserstoffverdichtungstechnologie, die explizit für kleine, dezentrale, stationäre Anwendungen gedacht ist, beispielsweise im Gebäudebereich. Und meine Rolle bei Rejoule, neben meiner Rolle als Mitgründer, ist eben die betriebswirtschaftliche Leitung des Unternehmens oder des Startups.
Ein spannendes Umfeld und auch ein herausforderndes Umfeld, Wasserstofftechnologie. Wenn man das ein oder andere in der Presse verfolgt, hört man eher mal von den großen Projekten. Da fallen die kleineren vielleicht auch in der Präsenz hinten runter, aber nicht desto weniger wichtig sind ja auch gerade die kleineren Anwendungen, vor allem auch im outgesourcten oder im mobilen Sektor. Rejoule entwickelt und produziert einen kompakten Kompressor, einen kompakten Verdichter für Wasserstoff. Was zeichnet das Produkt, was zeichnet Ihr Produkt aus und worin unterscheidet es sich von anderen?
Ja, also zuallererst Stichwort Kompaktheit ist ein ganz guter Start. Wir hatten von Beginn an die Anforderung an die Produktentwicklung, dass dieser Kompressor so klein wie möglich ist, mit dem Ziel, Märkte zu adressieren, die wirklich im dezentralen Bereich liegen, stationäre Anwendungen, beispielsweise in Einfamilienhäusern. Und da ist einfach ein Hauptkriterium für solche Anwendungen, die Technik muss klein sein, sie muss einfach zu bedienen sein, sie muss hoffentlich auch von einer Person erhebbar sein, also vom Hintergrund des Gewichts, Service, Wartung. Deswegen Kompaktheit ist ein guter Start. Wir hatten immer das Ziel, so klein wie möglich zu sein. Das ist tatsächlich auch ein großes Unterscheidungsmerkmal zu anderen Kompressorenherstellern. Es gibt nicht so viele, die in diesem Bereich tätig sind, in dem wir gestartet sind, aber es gibt ein paar und da zeichnet uns oder unser Produkt, unsere Technologie doch eine deutlich größere Kompaktheit, also deutlich kleinere Abmessung aus. Ansonsten, es ist ein trockenlaufender Kolbenkompressor. Das ist hermetisch gasdicht. Das heißt, er ist komplett trockenlaufend. Leckagen, die während des Verdichtungsprozesses entstehen, werden sicher ins Gehäuse geleitet und werden dann über eine Ansaugleitung wieder zurück in die erste Verdichtungsstufe geführt. Und ist direkt elektrisch angetrieben. Ja, das heißt, es ist keine Pneumatik dahinter, sondern es ist ein klassischer Elektromotor in einer, sagen wir mal, spezielleren Ausführung. Aber im Endeffekt ist es ein Elektromotor. Und der Wasserstoff, der im Vorfeld durch den Elektrolyseur erzeugt wird, eben in einem relativ kleinen Fördervolumen. Ja, man unterscheidet immer, wie viel Normkubikmeter oder teilweise auch Kilogramm pro Stunde der Kompressor fördert und verdichtet auf ein bestimmtes Druckniveau, bewegt sich bei unserem aktuellen Produkt, bei unserem, sag ich mal, initialen Produktdesign, so zwischen 4 bis 5 Normkubikmeter in der Stunde.
Okay, kleine Volumen, das stimmt, aber bei der kompakten Größe, wie es nachher auch ist, braucht es ja auch gar nicht mehr. Genau. Aber grundsätzlich ist ja in der Wasserstofftechnologie oder in den Wasserstoffanwendungen heute auch bei größeren Infrastrukturen das Volumen, das gehandelt wird, deutlich geringer als jetzt in anderen Medien. Ja, spannend. Sie haben das Thema dezentrale Anwendung angesprochen, Privathäuser. Was darf man sich darunter vorstellen? Wer braucht zu Hause Wasserstoff? Mit welchem Ziel würden Sie den Kompressor oder eine Einheit verkaufen?
Ja, unsere Vision war eigentlich von Tag 1 klar. wenn man sich, ich meine, Wasserstoff ist nicht erst Thema seit gestern oder vorgestern und auch nicht grüner Wasserstoff, sondern das Thema wird schon seit einigen Jahren diskutiert und es gibt auch schon seit einigen Jahren viele große Projektvorhaben, die sich aber gut und gerne auch mal in einem Multimegawatt- oder teilweise Gigawatt-Bereich bewegen. Mhm. Und all solche Projekte, die national sowie international angegangen werden, sind einfach mit einem enormen finanziellen und Planungsaufwand verbunden. Das heißt, bis solche Projekte wirklich mal umgesetzt werden, dauert es teilweise Jahre. Und wie jemand gesagt, es muss eigentlich schneller gehen. Die Notwendigkeit ist da, dass derartige Maßnahmen in Bezug auf, sag ich mal, eine Wasserstoffstrategie, zu der sich ja auch Deutschland bekannt hat, in einem kleineren Maßstab und einem schnelleren Maßstab umgesetzt werden muss. Und wie jemand gesagt, es geht eigentlich nur, wenn solche Projekte, die da ausgeführt werden, einfach deutlich, deutlich kleiner und unkomplizierter sind. Ja, deswegen war es für uns immer wichtig, den dezentralen Markt zu adressieren. Mhm. Wir hatten nie die Ambition, große zentrale Wasserstofferzeugungsanlagen im Megawattbereich dafür eine Kompressorlösung zu entwickeln, sondern wir wollten kleine stationäre dezentrale Anbindungen. Mhm. Ja, das heißt, der Grundgedanke dieser Dezentralität ist eigentlich immer, Wasserstoff wird lokal erzeugt. Mhm. In unserem Fall ist der Kompressor jetzt eben so klein, sage ich mal, dass der Elektrolyseur auch nicht wahnsinnig groß sein kann. Der bewegt sich dann im sag ich mal, kleineren Kilowattbereich. Aber überall dort, wo Wasserstoff 1 bis 5 Normkubikmeter in der Stunde erzeugt wird, mhm. In solchen Anwendungen sehen wir uns. Und das können zum Beispiel Einfamilienhäuser sein, das können Mehrfamilienhäuser sein. Was wir auch oft sehen oder jetzt auch die Gespräche führen, Universitäten, Forschungseinrichtungen, kleine Labore, die sich dann teilweise wirklich einfach ein kleines Elektrolysemodul teilweise selbst zusammenbauen und mit dem gasförmigen Wasserstoff eben umgehen wollen. Ja. Und kommerzielle Lösungen im Gebäudebereich, im Mehrfamilien- oder Einfamilienhausbereich sind halt einfach Systeme, wo Photovoltaik auf dem Dach ist, Stromüberschuss im Sommer, die eben nicht in die Batterie bespeist werden können. Wenn da 100% ist, dann ist da einfach 100%. Ja, die werden dann über den Elektrolyseur entsprechend, wird Wasserstoff erzeugt, dieser wird verdichtet, eingespeichert in entsprechende Gasflaschen, 353 Bar und bei Bedarf dann in den Wintermonaten über eine Brennstoffzelle wieder zurück in Strom gewandelt und entsprechend dem Haushalt dann zugeführt.
Ja, macht es natürlich von der Gesamtinfrastruktur etwas größer, wenn man jetzt an, wir sind ja hier im Schwabenlände, an den normalen Häuslebauer denkt, dann braucht man ein bisschen mehr Technik im Keller. Neben vielleicht aktuell mit einem Batteriespeicher, ist dann mit Elektrolyseur und Speichersystem, Kompressor etwas mehr Platz gebraucht. Aber gerade in den Mehrfamilienhäusern oder auch in dem Bereich der Unternehmensanwendungen, also wenn ich jetzt an den Götze-Neubau denke, mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach, wir werden zwar als Produktionsunternehmen nicht ganz so viel Überschuss generieren können, wie jetzt ein normales Einfamilienhaus, was tagsüber einfach leer ist und wo kein Strom gebraucht wird, aber da wäre es ja auch eine Anwendung, dort überschüssige Energie quasi Zeit unbegrenzt verfügbar zu speichern. Das ist ja der große Vorteil gegenüber auch einer Batterie. Ich speichere es im Medium Wasserstoff, also die Energie speichere ich in dem Medium Wasserstoff und kann es dann nehmen und über einen langen Zeitraum, ohne dass ich einen Energieverlust habe. Vorausgesetzt, das System ist gasdicht. Das ist ja, natürlich.
Genau, natürlich hat man halt im Zuge dieser Umwandlungsprozesse, ist es keine hundertprozentige Effizienz. Ne? Es gibt einen Wirkungsgrad für den Elektrolyseur, für die Brennstoffzelle. Aber auch da, wenn man diesen holistischen Systemgedanken verfolgt und sagt, die Verluste, die während dieser Umwandlungsprozesse entstehen, sind halt größtenteils Abwärme. Wenn man da entsprechende Berücksichtigung dieser Abwärme aus den Umwandlungsprozessen, kann man halt nicht nur über den eigentlichen Pfad der, sage ich mal, Elektrizitätsversorgung das ganze Jahr über auch zusätzlich die Wärmeversorgung adäquat adressieren. Ja, und ansonsten bräuchte man zusätzlich Lüfter anders zuheizen, aber mit einer, sage ich mal, effektiven Nutzung dieser Abwärme kommt man schon relativ weit, was auch den Wärmebedarf angeht.
Das stimmt. Also wir nutzen selbst in der Produktion auch die Abwärme der Kompressoren, um im Winter die Heizung zu unterstützen im Fabrikgebäude.
Absolut. Ja.
Das stimmt. Insofern macht die Energie, also vor allem auch der Bezug von externer Energie, verringert das natürlich die entsprechenden Kosten und Bedarf. Spannend. Abgesehen von den stationären Anwendungen im Bereich der Privathaushalte oder also Einfamilien- oder Mehrfamilienhäusern oder auch in Firmengebäuden, wo sehen Sie weitere potenzielle Märkte für Ihr Produkt?
Was sicherlich auch denkbar ist, in der Zukunft möglicherweise sind, sag ich mal, kleine dezentrale gewerbliche Vertankungsanlagen. Mhm. Hier ist die Frage Wasserstoff für Förderfahrzeuge, Wasserstoffflotten. Es gibt immer mehr Light Commercial Vehicles, die auf Wasserstoffantriebsstränge oder Brennstoffzellenbasis entsprechend umstellen, umrüsten. Auch da ist sicherlich eine Anwendung, über die man mal nachdenken kann. Wir haben für uns aber als Unternehmen, weil wir sind eben noch ein relativ junges Unternehmen mit begrenzten Kapazitäten, gesagt, wir entwickeln erstmal ein Produkt für einen bestimmten Markt und sobald dieses Produkt angekommen ist und wir eine gewisse, sage ich mal, Stabilität an den Tag gelegt haben, können wir dann zukünftig natürlich noch andere Schritte machen. Mhm. Aber für uns war es nie das Ziel, größere Wasserstoffprojekte im Megawattbereich anzugehen.
Ja. Wo sehen Sie dann das aktuell für Ihr Produkt das größte Potenzial? Ist es dann der Wohnungs- oder der stationäre Anwendungsfall?
Ja, ja, definitiv. Ich weiß nicht, ob es direkt Einfamilienhäuser sind. Das ist definitiv ein Markt, das ist auch ein großer Markt. Das ist aber natürlich immer eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Mehrfamilienhäuser, die sich entsprechende Systeme teilen können, verteilen einfach so ein bisschen die Kosten und erlangen vielleicht kurzfristig eine höhere Wirtschaftlichkeit.
Ja.
Aber ja.
Verstehe. Ein Anwendungsfall, der mir in den Kopf kommt, wenn ich an das kompakte Design von dem Retool-Kompressor denke. Es gibt ja die Diskussion, dass man ein einzelnes Windrad in den ganzen Windparks, die wir auch Deutschland zur Verfügung hat, mit einem kleinen Elektrolyseur und Kompressor und Speichersystem ausstattet, um im Falle eines Sturms oder wenn eben viel Wind herrscht, die überschüssige Energie zu nutzen, anstatt die Windparks stillzulegen, was ja heutzutage leider passiert. Ist das ebenfalls ein denkbares Modell?
Ja, man müsste dann natürlich mal überprüfen, wie groß denn diese Windenergieanlage ist, ja, welche, ich sag mal, Kapazität sie hat, welche Stromkapazitäten oder Stromgeneratorkapazitäten diese Windenergieanlage hat. Und entsprechend danach müsste ja auch der Elektrolyseur ausgelegt werden und danach im Endeffekt auch der Kompressor. Vom Gefühl her würde ich mal sagen, dass ein Elektrolyseur, der neben einer Windenergieanlage steht, doch eher in einem bisschen größeren Bereich ist und unseren Kompressor zumindest einen davon übertreffen würde. Aber auch da ist eine denkbare Lösung, zwei davon hinzustellen.
Ja.
Oder auch wir denken natürlich über größere Baugrößen nach. Wir haben jetzt eine Baugröße entwickelt, um zu starten. Mhm. Es ist aber definitiv das Ziel, das Produktportfolio sukzessive zu erweitern.
Verstehe. In den Druckbereichen und Fördergrößen, also in den Volumina oder in der gesamten Palette?
Erstmal in den Fördervolumina. Das Druckniveau, ein höheres Druckniveau ist im Bereich des Kompressorenbauers eigentlich nur erreichbar. Also man spricht immer von einem Verdichtungsverhältnis. Ich habe eingangs erwähnt, wir müssen einen zweistufigen Kompressor. Das Verdichtungsverhältnis, um den Eingangsdruck in der ersten Stufe auf ein bestimmtes Druckniveau zu verdichten und dann von der ersten auf die zweite Stufe, ist das Verdichtungsverhältnis und eine Verdichtung mit einem zweistufigen Kompressor auf 500, 700 Bar wird einfach nicht möglich sein. Mhm. Und da wird Ihnen das System einfach zu heiß. Das heißt, man müsste entsprechend eine dritte, vierte Stufe integrieren. Auch das sind sicherlich Blicke in die Zukunft, die wir auch definitiv schon getätigt haben. Mhm. Was in der Umsetzung zuerst kommen wird, erstmal die Konzentration auf ein höheres Fördervolumen beim konstanten Druckniveau oder ein höheres Druckniveau, kann ich noch nicht beantworten.
Mhm. Kommen wir nochmal auf die stationäre Anwendung im Bereich der Privathäuser zu sprechen. Wie sieht die Integration dann aus? Also, und wer ist eigentlich nachher der Kunde von Retool? Ist es der Systemintegrator? Ist es tatsächlich der Häuslebauer oder der Immobilieneigentümer, der sagt, okay, ich kaufe jetzt die einzelnen Komponenten zu? Wie erfolgt die Vermarktung?
Also für uns ist es ausschließlich B2B. Mhm. Das heißt, unsere Kunden sind die Systemintegratoren. Mhm. Die nehmen dem Kompressor entsprechend die anderen Komponenten, Elektrolyseure, Brennstoffzellen, die Gasflaschen, Batterien, die ganze Verrohrung, die Leitung, Ventile, alles zukaufen, entsprechend komplettieren, in der Regel dann entsprechend auch eine Steuerung entwickeln, Energiemanagementsystem über dieses gesamte Wasserstoff-Stromsystem legen und dieses Gesamtsystem wiederum an den Endkunden verkaufen. Also für uns ist es ausschließlich der Systemintegrator, der Systembauer, der unser Kunde ist. Oder natürlich, es kann auch sein, Einzelprojekte, beispielsweise in Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, in Universitäten, in kleinen Laboren. Da gibt es dann im Endeffekt keinen Endkunden, der danach kommt, sondern die Uni oder das Labor ist dann schon unser Endkunde.
Verstehe.
Und die bauen sich das dann selbst zusammen.
Ja. Gibt es hier Hürden, Rahmenbedingungen, Normen, Vorschriften im deutschen Gesetzesbuch oder in der Installation? Also über Wasserstoffnormung hört man hier und da was, dass eine DIN-ISO-Gesellschaft sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte oder zumindest in den Anfängen auseinandersetzt. Aber es ist zumindest, was auch den Sicherheitsventilbereich anbelangt, noch etwas zögerlich.
Genau, es ist sicherlich noch ein junges Thema, aber uns hat natürlich auch die Vergangenheit gelehrt, dass der Umgang mit Wasserstoff nicht zu unterschätzen sei und auch stellenweise nicht ganz so trivial ist. Es gibt definitiv, Richtlinien und Gesetzesmäßigkeiten, die sich an die verschiedenen Komponenten in so einem System richten. In unserem Fall, den Kompressorenbau, sind es dann Druckgeräterichtlinie, Maschinenverordnung, ATIX-Richtlinie, all solche Themen, die wir eben adressieren müssen, die wir behandeln müssen. Aber auch da hatten wir von Anfang an das Ziel, dass wir gesagt haben, durch die kleine Baugröße, durch das kleine Volumen, das wir im Gehäuse haben, umgehen wir schon mal die eine oder andere Richtlinie. Das heißt nicht, dass wir uns nicht daran halten, aber das macht es im Zuge der ganzen Supply Chain, der ganzen Dokumentation deutlich leichter. Aber man muss im Endeffekt schon sagen, dass dann der Systemintegrator, der Systembauer, der das Gesamtsystem an den Endkunden wiederbringt, installiert, in Betrieb nimmt, wartet, den Service durchführt, sicherlich mit mehr behördlichen Aufwendungen zu tun hat als der Komponentenlieferant selbst.
Ja, verstehe. Also doch noch etwas zu tun.
Doch noch etwas zu tun, ja.
Erlauben Sie eine Kontextfrage. Gibt es für Sie als Unternehmen Förderprogramme, auf die Sie zurückgreifen können? Ein Startup finanziert sich einmal durch Fremdkapital, Eigenkapital und aber auch eben Förderprogramme. Und gibt es auch für die Anwendung in dem Bereich Wasserstoffinfrastruktur als Energiespeichersystem, gibt es da ebenfalls Förderprogramme, die für dann den Nutzer verwendbar sind?
Definitiv. Ich denke, Deutschland hat sich auch im Zuge der nationalen Wasserstoffstrategie dazu bekannt, entsprechende Fördermittel bereitzustellen. Und wenn man heute im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz einfach mal Wasserstoff als Stichwort in der Förderdatenbank eingibt, dann findet man eine Vielzahl von entsprechenden Förderprogrammen, die teilweise geeignet sind für Mobilitätsanwendungen, geeignet sind für kleine stationärere Anwendungen, die geeignet sind für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben. Einen bunten Strauß an Fördermöglichkeiten, der sicherlich für jeden in einer sinnvollen Art und Weise genutzt werden kann. Für uns als Unternehmen, als Startup ist es aber sicherlich auch eine ganz entscheidende Komponente. Wir sind im Endeffekt auch, wir sind ein Startup, was aber ein klassisches Produkt im Maschinenbau einfach neu denkt. Das heißt, was wir tun tagtäglich ist Forschung und Entwicklung. Das machen wir. Und es gibt klassische Förderprogramme, KMU Innovativ, ZIM oder andere F&E-Programme auf Landesbasis, die wir auch entsprechend heranziehen und verwenden.
Das ist gut und auch wichtig für Sie als Unternehmen wie auch für den Markt. Bevor wir noch einmal auf das Unternehmen zu sprechen kommen, in welchen Bereichen kann Rejoule noch seine Stärken ausspielen? Ist es das reine Produkt oder ist es auch quasi Anwendungs-Know-how für Systemintegratoren oder für Anwendungsfälle im Bereich Wasserstoff?
Also unsere Stärke liegt definitiv im Produkt. Was unser Produkt auszeichnet, auch im Vergleich zu anderen bestehenden Kompressorenherstellern, die in einem einem sehr ähnlichen oder in demselben Bereich, in demselben Markt tätig sind, die Laufzeiten unseres Kompressors sind einfach deutlich höher.
Mhm.
Wir haben gesagt, das Ziel, und wenn man sich wirklich diese dezentrale Wasserstoffenergieversorgung in einem kleinen Maßstab, in einem Gebäude für Einfamilienhäuser, für Mehrfamilienhäuser anschaut, dann ist es wichtig, dass die Komponenten durch eine lange Lebensdauer, eine lange Einsatzzeit definiert sind. Es kann nicht sein, dass Servicetechnikerinnen oder Servicetechniker ein- bis zweimal im Jahr, teilweise zweimal im Jahr, zu den Systemen hinfahren müssen, entsprechende Wartung durchführen müssen und das jedes Jahr wieder. Das ist zum einen wirtschaftlich sehr aufwendig. Es ist ein Finanzierungsaufwand. Zum anderen ist es aber auch einfach das ist störend für den Endnutzer. Das heißt, für uns war es von Anfang an sehr wichtig, dass wir gesagt haben, dieses Produkt muss sich in einer ausgesprochen hohe Lebensdauer und einen sehr langen Wartungs- und Serviceintervall geprägt sein. Und wir haben entsprechend in unserer Konstruktion und unserem Design Maßnahmen getroffen, die dazu führen, dass wir auch entsprechend diese Lebensdauern erreichen werden. Und das ist so eine der Stärken.
Mhm. Sehr gut. Doch noch eine Frage, bevor wir aufs Unternehmen zu sprechen kommen. Wie begegnen Sie kritischen, besorgten Stimmen, wenn es heißt, man sitzt auf einer Hochdruckwasserstoffanlage? Was würden Sie einem potenziellen Kunden oder Nutzer einer Wasserstoffinfrastrukturanlage da erwidern?
Ja, ich sag mal so, bevor insbesondere in Deutschland entsprechende Systeme irgendwo, insbesondere eigentlich egal wo, ob bei Einfamilienhäusern oder in gewerblichen Anwendungen installiert werden, da sind Sicherheitsmaßnahmen, Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden, die etwaige Problematiken wirklich verhindern, nachhaltig verhindern. Da kann nichts passieren. Ja, da sorgen Sicherheitsventile aus Ihrem Haus, aber auch andere Vorkehrungen, andere kleinere Komponenten, die verbaut sind, dafür, dass da nichts passieren kann. Und entsprechend wir aber tatsächlich gar nicht so viel kritische Fragen diesbezüglich bekommen.
Auch schön.
Ja.
So soll es ja sein. Noch ein Blick auf Rejoule. Wie ist denn das Unternehmen aktuell aufgestellt? Wie viele Mitarbeiter, was ist die Produktionskapazitäten, was ist so eine 1-2-Jahres-Vision von Rejoule? Wo möchten Sie in 1-2 Jahren sein?
Wir sind aktuell zu viert. Das ist sicherlich eine Größenordnung, die noch ausgebaut werden sollte und auch muss. Natürlich, wie man sich vorstellen kann, gibt es viel zu tun, insbesondere wenn man nur so ein kleines Team ist, sehr viel Querschnittsfunktion auch von derselben Person bedient werden müssen. Wir sind Anfang des Jahres in eine Produktionshalle gezogen und richten uns da langsam ein. Wir haben unsere Montagezelle aufgebaut, in der wir in einem U-Form, einem relativ schlanken 2-Behälter-Kranwandsystem die Ware, die Komponenten angeliefert bekommen. Ziemlich schnell. Unser Hauptlieferant ist direkt nebenan. Es ist tatsächlich dasselbe Gebäude. Das heißt, man muss buchstäblich nur die Tür aufmachen. Und so erhalten wir ziemlich schnell die ganzen Komponenten. Was es uns einfach im Hinblick der ganzen Warenwirtschaft, der ganzen Intralogistik deutlich, deutlich einfacher macht. Und aktuelle Produktionskapazitäten sind 50 Kompressoren pro Jahr. Im nächsten Jahr ist es eher so im Bereich 200-300. Und dann wird das Ganze ausgebaut. Es ist schon ein Produkt, was man sehr schnell montieren kann. Und was definitiv auch ein Produkt für eine klassische Serienfertigung oder Serienmontage ist. Und das ist auch der Ausblick in die nächsten Jahre.
Sehr schön. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch heute, Herr Hillebrand. Ein spannender Einblick in ein klassisches Produkt, aber neu gedacht, kompakt, mit deutlichen längeren Lebenszeiten und Lebenszyklen für eine sichere Anwendung, ob es jetzt im stationären Gebrauch im privathauswirtschaftlichen Raum ist oder dann in gewerblichen oder in dezentralen Systemen. Hat mich sehr gefreut, Sie heute hier bei der Götze Hörbar sprechen zu können. Genau, vielen Dank, Herr Hillebrand, für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Bis bald. Hörbar. Wissen, rund um Ventiltechnik, für unterwegs und zwischendrin.